wer sind die ethnischen Minderheiten, was gibt es für welche und welchen Stellenwert nehmen sie auch ein?
Es ist ein Vielvölkerstaat, Burma oder Myanmar, wie man das Land auch immer nennen mag, in dem sehr viele unterschiedliche Gruppen leben. Man bezeichnet einige dieser Gruppen wie die Karen, die Shan, die Kareni, Mon, Shin als Nationalitäten. Sie leben vor allen Dingen in den Randgebieten des Landes, an den Grenzen zu den Nachbarstaaten wie Thailand, wie China, wie Bangladesch und haben eine ganz andere Kulturgeschichte als jetzt die Mehrheitsbevölkerung der Bama oder früher hat man die mal Birmanen genannt. Und sie haben zum Teil auch einen anderen Glauben. Die Birmanen sind eben überwiegend Buddhisten und manche dieser Völker haben entweder eigene Religionen oder haben indigene Religionen oder haben christlichen Glauben oder muslimischen Glaubens. Das ist sozusagen das Gros der Nationalitäten. Deren Gebiete sind insofern von besonderer Bedeutung, weil sie als die besonders rohstoffreichen Gebiete des Landes gelten, also die wirtschaftlichen Interessen an ihrem Land sehr groß sind, immer wieder Probleme gibt mit Bergbau, mit Rodung von Regenwald, um Hölzer zu gewinnen, insgesamt mit Ressourcenabbau eben, Ressourcennutzung, dazu zählen auch Rohstaudämme zum Beispiel, wir haben auf ihrem Land errichtet. Und die Konflikte in diesen Nationalitätenregionen halten seit sehr langer Zeit an, eigentlich seit 1948, weil damals, als Burma ein unabhängiger Staat wurde, sich von der Kolonialmacht Großbritannien löste, versprach man diesen Nationalitäten mehr Selbstverwaltung. Und darauf haben diese immer gewartet, eigentlich bis heute gewartet. Und irgendwann haben sie dann zu den Waffen gegriffen. Und so gibt es dann eigentlich jetzt seit gut 60 Jahren Krieg in diesen Nationalitätengebieten. Ja, und davon losgelöst ist eigentlich die andere Problematik der Rohingya. Die Rohingya haben eine ganz andere Hintergrundproblematik. Es ist auch eine Nationalität, es ist eine ethnische wie auch eine religiöse Gruppe. Sie selber bezeichnen sich als Menschen, die vor Jahrhunderten aus Bangladesch eingewandert sind, aber langjährig jetzt eben schon auch in Myanmar leben. Die Behörden Myanmars sehen sie als Migranten ein, als illegale Einwanderer ein, die vor kurzem aus Bangladesch gekommen seien, keine indigenen Bewohner Myanmars seien, daher auch kein Recht auf einen Status als Staatsbürger dieses Landes hätten. Und das ist eigentlich ein Konflikt, der immer wieder in den letzten Jahrzehnten hochgekocht ist. Es gab große Probleme in den 80er und 90er Jahren, wo manchmal 150.000, 200.000 Rohingya geflohen sind aus Myanmar in das Nachbarland Bangladesch, weil es zu starke Übergriffe auf sie gegeben hat. Und diese Übergriffe kommen sowohl von der buddhistischen Mehrheitsbevölkerung des Landes als auch von der Armee, den Sicherheitskräften. Und jetzt ab dem Jahr 2012 sind diese Konflikte wieder neu eskaliert und führten dann dazu, dass mehrere 10.000 Menschen aus dem Land geflohen sind. Besonders schlimm war die Situation seit November 2016, wo rund 77.000 Rohingya nochmal vor Gewalt geflohen sind, vor allen Dingen nach Bangladesch, dem Nachbarland, und da eben relativ vergeblich um Schutz gesucht haben. Die Rohingya war für eine ganz dramatische Situation, weil sie als Staatenlose angesehen werden. Keiner will sie eigentlich haben. Und sie gelten in den Augen der Vereinten Nationen als eine der am meisten verfolgten Minderheiten überhaupt weltweit.
Sie haben gerade schon erwähnt, dass im November letzten Jahres es Übergriffe und Verfolgungen gab. Das Militär und Sicherheitsleute haben mehrere Rohingya-Dörfer angegriffen und geräumt. Wie kam es dazu? Gab es da einen bestimmten Auslöser?
Es ist schwer zu sagen, was genau dazu geführt hat. Es hatte im Vorfeld einen Überfall gegeben auf Grenzposten. Und bis heute ist nicht ganz geklärt, wer für diesen Überfall verantwortlich war. Viele sagen inzwischen, dass es eine neu gegründete, ja, aufständische Gruppe der Rohingya wäre, wenige hundert Bewaffnete, die für die Rechte der Rohingya eintreten würden. Sie werden zumeist für diesen Überfall verantwortlich gemacht. Aber was wir nach dem Überfall erlebten, war eben, dass dann die Armee Myanmars massiv gegen Zivilbevölkerung in Rohingya-Regionen vorgegangen ist, systematisch Dörfer zerstört hat, Menschen vertrieben hat, viele Frauen vergewaltigt hat. Was wir momentan beobachten, ist, dass die Behörden Myanmar sich extrem schwer tun, diese Menschenrechtsverletzungen einzuräumen. Und da spielt natürlich dann eine ganz große Rolle, wie das Verhältnis zwischen Armee und Regierung momentan ist, dass die Armee eben auch mit diesem Vorgehen gegen Rohingya wohl deutlich machen wollte der Regierung, dass sie eigentlich noch immer das Sagen in Myanmar hat. Und dass die Regierung im Prinzip zwar eingesetzt ist, aber letztlich keine Macht über die Sicherheitskräfte hat.
Nach der Wahl der Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi gab es ja sehr viele Hoffnungen bei den Minderheiten, dass sich jetzt die Situation ändert. Warum hat sich die Situation trotzdem nicht verbessert, fast eher verschlechtert?
Also wir haben immer davor gewarnt, zu viel Hoffnung in Aung San Suu Kyi zu haben, weil Aung San Suu Kyi wurde von der internationalen Öffentlichkeit nicht so umfassend gesehen, wie sie tatsächlich ist. Sie ist natürlich nicht nur die Ikone der Demokratiebewegung, als die wir sie gerne wahrnehmen wollen, sondern sie ist erstmal Politikerin. Und als Politikerin schaut sie ganz gezielt danach, wie sie Unterstützung bekommt unter der Bevölkerung und instrumentalisiert eben auch zum Teil Konflikte im Land. Was wir dann erlebt haben, ist, dass Aung San Suu Kyi eigentlich systematisch die Probleme kleingeredet hat. Und sie hat sogar massiv Druck gemacht auf das Ausland. Im Herbst letzten Jahres hat sie in skandalöser Weise die Europäische Union aufgefordert, doch bitteschön nicht mehr von den Rohingya zu reden. Hat quasi den Namen verboten dieser ethnischen Gruppe und hat ganz klar gesagt, wenn ihr nicht weiter dieses Land destabilisieren wollt, dann redet nicht mehr über diese Gruppe von Rohingya, sondern bezeichnet sie in Zukunft nur noch als Menschen, die den Islam lieben. Und Aung San Suu Kyi muss endlich der Armee deutlich machen, dass sie die führende Politikerin des Landes ist und das nicht weiter hinnimmt, dass die Armee ihre eigenen Interessen im Rohingya-Konflikt durchsetzt und eben brutal mordend gegen Zivilbevölkerung vorgeht. Das hat sie nicht getan und in Folge hat sie dann in den letzten Monaten enorm an Ansehen im Ausland verloren. Viele Leute sehen sie heute sehr desillusioniert als Politikerin, die Menschenrechte nur ganz bedingt auf ihrer Agenda hat.
Nun hat sie ja aufgrund dieser Kritik, die sie auch international erfahren hat, eine Aufklärungskommission eingesetzt zur Klärung der Vorkommnisse. Wie stehen Sie dazu? Könnte so eine Kommission die Lösung bringen?
Sie hat mehrere Kommissionen eingesetzt. Sie hat im August letzten Jahres mit der Einrichtung einer Kommission begonnen, die erstmal weltweit mit großer Freude und Erleichterung aufgenommen wurde von vielen. Wir haben damals schon gewarnt, diese Kommission in ihren Aufgaben und Möglichkeiten nicht zu überschätzen. Wir haben damals gesagt, es ist problematisch, weil wenn man sich den Auftrag dieser Kommission anschaut, dann hieß es ganz klar, die Kommission darf nur auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen Myanmars Empfehlungen abgeben. Die gesetzlichen Bestimmungen Myanmars sind aber im Prinzip die eines Apartheid-Regimes gegenüber den Rohingya. Es steht gesetzlich sozusagen festgeschrieben, dass Rohingya keine Rechte haben und man sie als Bürger dritter Klasse behandeln kann oder als Staatenlose. Und solange das so ist, bringt das absolut nicht, so eine Kommission einzusetzen. Das ist einfach eine Riesenshow gewesen. Dann hat sie weitere Kommissionen eingesetzt, als der Druck dann zu stark wurde. Und alle diese Kommissionen, die sie eingesetzt haben, wurden dann besetzt mit Leuten, die einfach nicht für eine unabhängige Untersuchung standen, sondern aus ihrem Umfeld oder aus dem Umfeld der Armee kamen und deren einziger Job eigentlich darin zu bestehen scheint, die Armee reinzuwaschen.
Sie haben jetzt mehrmals gesagt, dass die Rohingya, dass ihnen keine Staatsbürgerschaft zugestanden wird. Was hat das für Folgen, wenn diese versuchen, ins Ausland zu fliehen und quasi versuchen, sich in anderen Ländern aufzuhalten?
Das hat erstmal dramatische Folgen im eigenen Land. Also sie können nicht heiraten, sie können sich nicht von Dorf A nach Dorf B bewegen, weil überall Passierscheine verlangt werden, die sie nicht bekommen. Sie haben keine Bürgerrechte. Sie werden eigentlich als Freiwild angesehen von den Sicherheitskräften, was sich dann besonders darin äußert, dass sie auch nie zur Polizei gehen können, um irgendwelche Übergriffe anzuzeigen etc. Das heißt, sie können auch nicht legal irgendwo ausreisen, weil sie haben ja gar keine Papiere. Dann Nachbarländer, wie jetzt zum Beispiel Bangladesch, was direkt angrenzt an die Hauptregion, den Rakhine-Staat, in dem überwiegend die Rohingya leben, nimmt keine Flüchtlinge auf, weil sie sagen, wir sind zwar ein muslimisches Land und wir fühlen sehr stark mit dem Leid der Muslime, aber wir haben so viel eigene Probleme, dass wir keine Flüchtlinge aufnehmen können. Es hat dramatische Folgen für die Menschen, wenn sie versuchen, über die Grenze zu gehen. Wer dort aufgegriffen wird von Grenzsoldaten, wird gleich zurückgeschickt nach Burma und dann dementsprechend da eben auch von Sicherheitskräften bestraft für diese illegale Flucht. Wer nicht aufgegriffen wird, hat eigentlich nur die Chance, unterzutauchen und als Illegaler in Bangladesch zu leben, was allerdings sehr, sehr schwierig ist, weil rund 300.000 Menschen dort schon im Untergrund leben, überwiegend Rohingya, und für sie einfach die Perspektiven schlecht sind, Arbeit zu finden, Rechte zu bekommen, werden immer wieder dann auch Opfer von Menschenhändlern, die sie dann versuchen, um ihr letztes Erspartes noch zu bringen, indem sie ihnen irgendwelche Versprechungen machen und sie dann schließlich als Arbeitskräfte verkaufen in die Fischindustrie Thailands oder auf die Plantagen in Malaysia, in denen Gummi gewonnen wird. Und sie werden dann quasi als Sklaven benutzt. Und immer wieder gibt es Fälle, wo dann auch in den Grenzgebieten zu den Nachbarländern Massengräber gefunden werden. Man ganz deutlich sagen kann inzwischen, dass Menschenhändler diese Rohingya-Flüchtlinge umgebracht haben, als sie kein Lösegeld für sie bekamen von ihren Angehörigen, um sie freizulassen. Das ist die dramatische Situation jetzt dieser Rohingya-Flüchtlinge, von denen wir allein in den letzten 4 Monaten rund 77.000 neue Flüchtlinge in Bangladesch zählen konnten, die alle da irgendwo im Untergrund leben.
Ja, inzwischen hat sich ja auch der Konflikt mit der Kaschin-Minderheit im Norden von Myanmar wieder verschärft. Es ist wieder zu einer Art bürgerkriegsähnlichen Zustand gekommen. Was wären jetzt mögliche Lösungen? Was wäre eine Lösung quasi für alle Minderheiten in Myanmar?
Es ist schwer, eine Lösung für alle auf einmal zu finden. Natürlich ringt man um einen landesweiten Frieden. Es gibt Verhandlungen seit Monaten darüber, die nicht richtig vorankommen, weil viele dieser Minderheiten sagen, also sofern es jetzt die Nationalitäten sind, die wie Shan, Kachin, Karen, Kareni, die so in den Grenzgebieten leben und nicht Rohingya, die sagen, wir haben Jahrzehnte des Krieges erlebt und jetzt müssen wir einfach mal überhaupt klären, wer hat hier welche Rechte über welches Land, welchen Zugriff auf Ressourcen, wie geht das hier weiter? Wir wollen nicht unsere Waffen abgeben, um dann zu erleben, dass die Konzerne hineinkommen und uns sozusagen jedes Recht nehmen, über unsere eigenen Ressourcen zu verfügen. Wir wollen nicht den Krieg mit Waffen ersetzen durch einen Krieg, ja, um Rohstoffe und Energie etc. Das sind alles Fragen, die vollkommen ungeklärt sind. Und da spielt eben eine große Rolle, dass diese Nationalitätengebiete als die rohstoffreichsten Regionen Myanmars gelten, sprich die sowohl Industrie wie Regierung größtes Interesse hat an der Nutzung dieser Ressourcen, die dort unter dem Land liegen. Und da sagen die darauf lebenden Bewohner, eben die Nationalitäten, wir wollen da ein Mitspracherecht haben. Und da hakt es eben sehr viel in diesen Verhandlungen, genauso wie es auch in der Frage hakt, bekommen sie mehr Selbstbestimmung, bekommen sie mehr Rechte, eben über ihre eigene Zukunft selbst zu entscheiden. Der Rohingya-Konflikt ist wieder ein ganz spezieller Konflikt, wo man natürlich eine Lösung schaffen könnte, aber das setzte voraus bei der Regierung Myanmars einfach die Einsicht, dass diese Menschen Bürger dieses Landes sind, dass sie seit Jahrhunderten dort leben und endlich dann auch dementsprechende Staatsbürgerschaftsrechte bekommen müssten. Das heißt, man müsste das Staatsbürgerschaftsgesetz von 1982 ändern, den Rohingya endlich die Möglichkeit geben, auch legal Staatsbürger Burmas zu werden. Nur da sind wir leider momentan noch weit entfernt. Die meisten Politikerinnen und Politiker Myanmars haben momentan letztlich kein Interesse daran, diesen Rohingya-Konflikt politisch zu lösen, weil sie die Rohingya über Jahre ja quasi zu Sündenböcken gestempelt haben. Die Rohingya sind dafür verantwortlich, dass es so viel Umwälzung, Veränderung in Myanmar gibt und ja, wie Politiker eben gerne eine Gruppe rausnehmen als Blitzableiter oder als Sündenbock, so haben wir das Gefühl, ist es auch bei den Rohingya so. Ganz Burma streitet über die Zukunft der Rohingya und denkt nicht daran, ja, warum werden unsere Mieten teurer, warum gibt es immer weniger Arbeit, warum werden die, die Arbeit haben, so schlecht bezahlt etc. Die eigentlichen Probleme werden unter den Teppich gekehrt und alle reden über die Rohingya. Insofern hat unserer Auffassung nach eben dieser Rohingya-Konflikt auch richtig so eine Sündenbockfunktion für viele Politikerinnen und Politiker Myanmars, die von ihrer eigenen Unfähigkeit, die Probleme des Landes anzugehen und mit der Öffentlichkeit zu klären, ablenken wollen.
Was wäre denn jetzt von internationaler Seite her das Beste, was gemacht werden könnte? Was wäre da nötig?
Also nötig ist vor allen Dingen immer wieder Druck auf die Regierung Myanmars, ihr deutlich zu machen, wir wollen eine politische Lösung. Nur eine politische Lösung des Rohingya-Konflikts kann die menschenrechtlichen Probleme, kann die Probleme der Flüchtlinge lösen, kann eine Rückführung von den Flüchtlingen, die jetzt in Bangladesch oder in Malaysia oder Indonesien oder Thailand leben, auch ermöglichen. Solange es keine politische Lösung gibt, gibt es keine Perspektive, auch in humanitärer Hinsicht, für eine bessere Versorgung der Rohingya. Und da gäbe es viele Möglichkeiten für Myanmar, endlich zu sagen, gut, wir gehen jetzt mal den Weg einer Suche nach einer glaubwürdigen politischen Lösung. Aber bislang ist man da noch gar nicht so bereit. Und insofern brauchen wir den internationalen Druck. Die muslimischen Staaten machen massiven Druck. Rund 50 Staaten, die in der Organisation für Islamische Kooperation zusammengeschlossen sind, bringen das Thema immer wieder auf die Agenda der Vereinten Nationen, zum Beispiel in der UN-Vollversammlung. Und die Europäische Union muss sich da eben auch klar entscheiden, setzt sie sich jetzt für Menschenrechte ein in Myanmar und für Demokratie oder verfolgt man geostrategische Ziele, dass man sagt, ja, wir dürfen auf keinen Fall die Regierung Myanmars kritisieren, weil dann würden vielleicht die Militärs im Land noch stärker und letztlich könnten die Militärs sich vielleicht irgendwann durchsetzen und dann hätte China einen großen Erfolg erzielt, weil es eben mit diesen Militärs immer sehr eng kooperiert hat. Wenn man diese geostrategische Sicht nur hat, dann fallen einfach die Belange von mehr als 1,3 Millionen Rohingya einfach vollkommen unter den Tisch. Und wir sagen, es ist letztlich eben auch kurzsichtig, weil man schauen muss, wie man langfristig Frieden und Demokratie in Myanmar sichern kann. Und das geht nicht ohne eine Lösung der Rohingya-Frage.